So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Folge 38. An einem trüben Novembertag. Die Bäume verlieren langsam ihre Blätter. Ja, jetzt kann ich auch immer sagen, wie viel aktuell im Netz ist. Also, heute stelle ich Folge 2 ins Netz und ihr seht Folge 38. Ganz schön Vorlauf, ne? Wenn alles glatt geht, dann kriegt ihr das erst im... Moment, jetzt muss ich überlegen. Im März. Ne? Also ich rede hier von Herbst. Und ihr kriegt es erst im März zu hören. Oder, das ist ja das Phänomen bei Podcasts, ne? Vielleicht sogar noch später. So ist das. Ja, okay, also, das ist wie gesagt Folge 38. Ich höre gerade so die ganzen anderen Folgen so durch, weil ich die, wie gesagt, jetzt endlich ins Netz stellen will. Und, ja, ich finde die wirklich ganz nett teilweise auch nicht so gelungen, wie das halt so ist, ne? Und teilweise irgendwie ganz gelungen, aber ohne Rückmeldung kann ich da nichts zu sagen, deswegen... Schreibt mir eine E-Mail, ne? Und wenn sie auch nur ganz kurz ist, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ja, okay, weiter. Ich will mich jetzt mit Egalitarismus beschäftigen. Und das Gegenteil, das ist der Anti-Egalitarismus logischerweise, ne? Ich glaube, die nennen sich auch so. Man könnte es auch mit Elite-Denken umschreiben, ne? Also es gibt Egalitarismus und Anti-Egalitarismus. Und es geht immer noch links und rechts, ne? Auch wenn im Internet immer mehr Leute behaupten, dass rechts und links sich überlebt hätte. Weil für mich... Das ist ja meine Privatdefinition, ne? Aber für mich zeigen sich linke Ideologien dadurch aus, dass sie egalitär sind und rechte dadurch, dass sie anti-egalitär sind. Könnt ihr mal im Internet gucken. Ideologien nehme ich jetzt mal ganz wertfrei, ne? Also für mich ist jetzt Ideologie gleich Glaubenssysteme, ne? Also jeder Mensch hat ja Glaubenssysteme, Überzeugungen und filtert ja auch mit den Glaubenssystemen die Realität, ne? Also die Art, wie wir denken, beeinflusst natürlich sehr stark die Art, wie wir die Realität, die es ja vermutlich gibt, die wir aber sowieso nicht wahrnehmen können, wie wir diese Realität, immer in Anführungsstrichen gedacht, bitte wahrnehmen. Und die Linke ist halt eher egalitär und die Rechte ist anti-egalitär. Ja, also die extreme Rechte ist dann ganz klar hierarchisch extrem die Unterschiede zwischen Nationen, Menschen, Rassen, bitte auch in Anführungsstrichen, gibt es ja nicht und was weiß ich, Geschlechter. Ne? Da sind die Rechten total anti-egalitär und die Linke halt egalitär. Und wenn sich Leute im Internet tummeln, die sagen, rechts und links hat sich überlebt, ne, das ist ja die neueste Masche, dann guck mal, was für die Positionen die vertreten. Und da werdet ihr feststellen, dass sie meistens extrem anti-egalitäre Positionen vertreten. Und da wisst ihr, rechts und links hat sich nicht überlebt, sondern rechts tarnt sich immer mehr als Mitte. Ne? Also... Verstehe auch gar nicht, woher diese Unehrlichkeit kommt, weil rechts halt durch das Dritte Reich ein bisschen diskreditiert ist, ne? Man nennt sich gern konservativ oder man sagt halt, rechts und links hat sich überlebt, ne? Ja, und die Konservativen sind natürlich auch anti-egalitär, das ist ja klar. Ja, und Egalität hat ganz verschiedene Ebenen. Aber diesen Unterschied möchten wir nochmal besonders betonen, ne? Also rechts anti-egalitär. Links egalitär. Es gibt natürlich Mischformen, ne? Es gibt zum Beispiel Linke, die rechte Position vertreten, das ist auch nicht weiter schlimm, man muss ja nicht konsequent anti-egalitär sein, ne? Jens Berger fällt mir da spontan ein, der als Linker, und er ist links, ne? Er ist also stark für die wirtschaftliche Gleichheit des Menschen, durchaus davon ausgeht, dass Menschen unterschiedlich sind, also in dem Sinne von wertend, ne? Also Jens Berger hat immer die größte Sorge beim bedingungslosen Grundeinkommen, was ich persönlich auch für eine bescheuerte Idee halte, aber sein Gegenargument ist halt, dass irgendjemand die Klo putzen muss, ne? Und da geht er offensichtlich davon aus, dass er intelligenter ist als jemand, der die Klo putzt, ne? Also er denkt in dem Punkt anti-egalitär, hält sich für was Besseres, ne? Und Jens Berger ist, was Gender angeht, auch ganz klar anti-egalitär, betont sehr stark die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die er biologistisch begründet. Eine klassisch rechte Position. Also es gibt da natürlich Mischformen, ne? Ja, ob das jetzt das Wesensmerkmal der Linke ist, kann ich jetzt nicht sagen. Weil ich selbst bin ja auch eine Mischform. Ich bin in einigen Punkten auch ziemlich konservativ. In einigen Bereichen. Zum Beispiel, es ist eine typische Macke der Linken, in Anführungsstrichen, die ich für falsch halte, Menschen von ihrer Verantwortung zu entbinden, ne? Also es ist so typisch links, und dann, dass alle Menschen, die irgendwie schlimme Dinge tun, irgendwie Opfer der Umstände sind, ne? Also Linke entbinden Menschen gern von ihrer Verantwortung. Und da bin ich konservativ, ne? Opfer der Umstände lasse ich so als Ausrede nicht gelten. Jeder Mensch ist natürlich verantwortlich für das, was er tut. Das ist eine konservative Position, ne? Wobei die Konservativen allerdings auch die Macke haben. Anders als die Linke, ne? Wenn die Konservative dann noch weiter nach rechts rutscht. Also fängt sie dann auch an, von Schicksal zu faseln, ne? Schicksalshafte Entscheidungen und so ein Käse ist natürlich auch ein Versuch, die Verantwortung wegzudrücken, ne? Von dem Menschen. Also es ist nicht nur links, aber Verantwortung, da hat die Linke halt die Macke, oft Menschen zu sehr zu Opfern zu erklären, ne? Ja, aber ich schweife ab, wir wollten ja zum Egalitarismus. Also das kann man, glaube ich, verallgemeinern. Linke sind eigentlich immer egalitär unterwegs. Linke Positionen sind egalitär, rechte Positionen anti-egalitär. Ne, und damit ist der Neoliberalismus zum Beispiel eine klassisch rechte Position, weil er extrem anti-egalitär ist. Ne? Weil er leugnet ihm, er betont, also er nimmt die Menschen als total unterschiedlich wahr. Ne? Es gibt Jäger und Gejagte, ne? Also es gibt letztendlich im Bild des Neoliberalismus nur den Jäger. Das ist eine absolute Minderheit, 5% der Bevölkerung, und der Rest ist Opfer, ne? 95% sind Jagdwild, ne? Also Opfer. Das ist ungefähr das Bild des Neoliberalismus. Und das ist natürlich sehr anti-egalitär, ne? Ist ja klar. Gut, es gibt jetzt verschiedene Ebenen des Egalitarismus, deswegen wird das hier nicht nur dieser eine Podcast, sondern werde ich verschiedene Podcasts noch drauf folgen lassen. Und mich mit den einzelnen Aspekten auseinandersetzen. Es gibt natürlich die wirtschaftliche Ebene, ne? Also die Linke fordert ja immer, und das völlig zu Recht, dass der Reichtum der Gesellschaft möglichst gleichmäßig verteilt werden sollte, ne? Das geht von einem Ideal, ne, dass alle Menschen gleich viel besitzen sollten, ne, bis zu so einer Mischform, ne, dass die Unterschiede halt nicht zu groß werden sollten, ne. Und die Einkommensunterschiede nicht zu groß werden sollten, die Besitzverhältnisse möglichst gleichmäßig verteilt werden. Ne. Jeder sollte ähnlich viel besitzen. Man könnte natürlich, da gilt immer wieder darüber diskutieren und darüber diskutieren, und nicht einige Jobs doch besser bezahlt werden als andere, ne. Also mir fallen da spontan so Jobs ein, die einfach monstermäßig anstrengend sind, ne? Zum Beispiel Arzt, also die mit viel Verantwortung verbunden sind und mit viel psychischem Stress und auch Leid, ne? Die sollten natürlich besser verdienen, finde ich persönlich, ne? Aber, oder Krankenschwestern, Krankenpfleger, ne? Gibt natürlich Jobs, die sind extrem lau, ne? Braucht man dann vielleicht nicht so viel zu verdienen, aber das Prinzip ist klar, möglichst wenig Unterschiede innerhalb der Gesellschaft, ne? Möglichst gleichmäßige Verteilung des Wohlstandes. Da gibt es natürlich gute Argumente für, ne? Die Linke hat da ja auch gute Argumente, warum das so sein sollte. Weil nämlich Gesellschaften, wo das so ist, insgesamt stabiler sind, ne? Da hauen sich die Leute nicht gegenseitig die Köpfe ein, da ist die Kriminalitätsquote nicht so groß, da ist die Laune deutlich besser, ne? Da ist einfach besser drauf, ne? Und so vom hedonistischen Standpunkt her ist das eigentlich ein absolutes Must-Do, ne? Dass man das so macht, aber wie der Mensch halt so ist, ne? Der Mensch, das ist jetzt das Menschheitswir oder was? Nein, also ich bin ja nicht so. Aber wie einige Menschen halt so sind, die sind halt extrem anti-egalitär. Die finden, dass es die maximale Ungleichheit geben sollte, ne? Das ist der Sozialdarwinismus. Also es gibt da zwei Ebenen vom Argumenten. Also die erste Ebene ist der Vorwand, ne? Also die Ausrede nennen wir das mal. Die Theorie ist folgende, also wenn die Ungleichheit immer größer wird, maximale Ungleichheit, das ist Sozialdarwinismus, dann werden die Leute sich immer mehr bemühen, nach oben zu kommen, ne? Und die Gesellschaft kommt immer weiter nach vorne. Ne? Also entwickelt sich nur so weiter. Das ist wie diese Schatten, ne? Im Babylon 5. Die kennt er vielleicht, ne? Das war ja so eine hochstehende Rasse, die Idee hatte, dass nur der Kampf, der Krieg, die Vernichtung die Leute nach vorne bringt, ne? Also zivilisatorischer Fortschritt ist immer sehr gewalttätig, ne? Das ist eigentlich faschistisch, ne? Das ist ja, Faschisten haben das ja ganz ähnlich gesehen. Und so tickt halt der Neoliberalismus auch. Also man muss die Ungleichheit immer größer machen, damit die Leute immer kreativer und immer exzessiver arbeiten und dann steigt die Menschheit nach oben auf. Das ist der Vorwand, ne? Das ist ja alles totaler Kokolores und das wissen die Leute, das propagieren auch. Vielleicht wissen sie es auch nicht, weil man muss natürlich davon ausgehen, dass Menschen, die so etwas propagieren, im Auftrag von irgendwelchen Thinktanks, nicht die intelligentesten Menschen sind. Vielleicht glauben sie das ja wirklich. Kann ja wirklich sein. Das ist natürlich schockierend, wenn es Menschen gibt, die so etwas glauben, weil so viel Dummheit erschrickt. Aber kann ja sein. Das ist wie gesagt der Vorwand. In Wirklichkeit dient die neoliberale Propaganda natürlich dazu, Leute, die vor Gier schlicht überschäumen, ne, noch reicher zu machen. Ne? Also es gibt hier eine Minderheit, die ist ziemlich klein, die ist unermesslich reich. Und die ist furchtbar gierig, ne? Das ist durchaus abwertend gemeint, also echt Charakterschweine. Und die wollen halt immer mehr, die kriegen den Hals einfach nicht voll. Und die brauchen natürlich eine Ideologie, um diese offensichtliche Ungerechtigkeit zu rechtfertigen. Und die haben sie halt im Neoliberalismus gefunden. Der mit Leistung hat Reichtum natürlich nichts zu tun, ne? Reichtum wird überwiegend ererbt, ne? Das hat mit Leistung so viel zu tun, wie weiß ich nicht, hat gar nichts mit Leistung zu tun. Ja, und die Armen, die sich streben bemühen, um aufzusteigen, steigen halt nicht auf, ne? Also das ist schon fast feudalistisches Niveau. Deswegen nennen auch viele Leute dieses System hier Neo-Feudalismus, weil der soziale Aufstieg eigentlich nicht mehr möglich ist, ne? Also jeder bleibt da, wo er hingeboren wurde, ne? Das gilt für die Reichen wie für die Armen. Nur, dass die Reichen sich immer mehr Kohle von unten nach oben pumpen. Und immer mehr reicher werden. Ja, und um Ungerechtigkeit irgendwie zu rechtfertigen, braucht man natürlich eine Ideologie. Und da ist der Neoliberalismus eigentlich eine Art Neuaufguss des Calvinismus. Also im Mittelalter hat man diese feudalistischen Strukturen ja damit gerechtfertigt, dass die Gott gewollt sind angeblich, ne? Also der Bauer war arm, weil es Gott gewollt war. Und der Calvinismus hat ja propagiert, dass es auch Gott gewollt ist, dass nur ein kleiner Teil der Menschheit sozusagen von Gott erlöst worden ist, und zwar schon direkt bei der Schöpfung, ne? Also die calvinistische Theorie geht ungefähr so: Gott hat die Menschen erschaffen, alle möglichen Menschen, und ein Teil ist erlöst von Anfang an. Und ein Teil ist verdammt, also der Großteil übrigens ist verdammt, ne, von Anfang an. Und man kann daran auch nichts ändern. Das ist die doppelte Prädestination. Ja, und ja, man kann also nur rauskriegen, ob man zu den Happy Few gehört, die erlöst sind, indem man sich strebsam bemüht, ne? Und wenn man zu den Auserwählten gehört, dann steigt man halt sozial auf und wird reich, ne? Das ist sozusagen ein Kennzeichen dafür, dass man zu denen gehört, die von Gott von Anfang an dafür vorgesehen waren, ins Paradies zu kommen. Wenn man sich strebsam bemüht und nichts erreicht, dann zeigt das, dass man halt zu dem Verdammten gehört, ne? Und da braucht man auch kein Mitleid mit haben. Das ist ja schließlich Gottes Wille, dass die Armen arm sind. Ja, und Max Weber hat ja gesagt, dass das die Ideologie war, die den Kapitalismus so richtig zum Kacken gebracht hat, ne? Und Karl Marx hat, wie gesagt, dass das der ideologische Überbau für ein kapitalistisches System ist. Was davon war, das wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall konnten die reichen Menschen dann den armen Menschen indifferent gegenüberstehen, ne? Die waren ja eh verdammt, das war ja von Gott so entschieden, da brauchte man sich ja nicht für schuldig zu fühlen. Ihnen zu helfen bedeutete ja fast schon ein Eingriff in Gottes Wille, ne? Und die reichen Menschen und die armen Menschen konnten sich über ihre ewige Verdammnis dann, also die wussten, dass sie für alle Zeiten verdammt sind, und mussten sich mit ihrem Schicksal abfinden, weil das war schließlich Gott gewollt, ne? Ja, und dieser Calvinismus hat natürlich Amerika sehr stark geprägt. Und der Neoliberalismus ist eigentlich nur eine säkularisierte Form des Calvinismus, ne? Also, der Neoliberalismus hat nämlich eine ähnliche These, ne? Also es gibt nicht mehr den allmächtigen Gott, sondern den allmächtigen Markt, ne? Und dieser allmächtige Markt, der handelt immer richtig, ähnlich wie Gott, ne? Also alles, was der Markt macht, ist richtig. Und ein Eingriff in den Markt ist sozusagen immer falsch, weil das ja immer falsch ist. Es kann ja nur falsch sein, ne? Der Markt hat ja immer recht. Und wenn man in den Markt eingreift, dann muss das ja falsch sein. Also der Markt ist praktisch eine säkularisierte Form von Gott, und ähnlich genauso wie beim Calvinismus, Gott entscheidet also beim Neoliberalismus, der Markt, wer erlöst ist und wer verdammt ist, ne? Wobei man im Neoliberalismus als armer Mensch wenigstens den Vorteil hat, dass man nicht für die Ewigkeit verdammt ist, ne, sondern nur für das Leben. Also der Markt entscheidet, wer also erlöst ist, der steigt nämlich auf. Ne? Auch durch Leistung wie beim Calvinismus. Also beim Calvinismus muss man sich ja auch strebsam bemühen. Aber auch wenn man sich im Neoliberalismus strebsam bemüht, ist das ja keine Garantie für sozialen Aufstieg. Der allmächtige Markt entscheidet halt, wer zu den Erlösten gehört und wer zu den Verdammten gehört. Und ähnlich wie beim Calvinismus ist ein Eingriff in den Willen, also gegen den Willen Gottes, ist armen Menschen zu helfen, ne? Das ist ja praktisch ein Versündigen gegen den Willen Gottes. Ist es beim Neoliberalismus natürlich genauso, ne? Also wenn der Staat oder die Gesellschaft armen Menschen hilft, dann ist das ein Eingriff in den heiligen Markt, ne? Und sollte nicht so sein. Arme Menschen müssen verhungern, weil der Markt das so möchte, ne? Und der Markt hat ja immer recht. Also wenn der Markt entscheidet, dass Menschen überflüssig sind, dann müssen sie weg. Ja, das ist also ist der Neoliberalismus eigentlich nur eine säkularisierte Form des Calvinismus. Und wir wissen halt nicht, kommt diese enorme Ungerechtigkeit aus der Ideologie, ne? Max Weber. Oder ist der Neoliberalismus ähnlich wie der Calvinismus einfach nur der ideologische Überbau, um extreme soziale Unterschiede zu rechtfertigen, ne? Denn das Problem ist ja, Menschen haben ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, wie ich glaube, als Theist von Gott, ne? Also wir haben von Gott ein extrem ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Und Ungerechtigkeiten kann der Mensch nur schwer ertragen. Und soziale Ungerechtigkeiten halt auch nicht. Da neigt der Mensch zur Rebellion. Und da braucht man halt einen ideologischen Überbau, um diese extremen sozialen Ungleichheiten zu rechtfertigen. Das wäre jetzt die marxistische These, ne? Die Max-Weber'sche These ist, diese enorme soziale Ungerechtigkeit kommt dadurch zustande, dass die Leute auf die Neoliberalalas reingefallen sind, ne? Und diese Ideologie zu ihrer eigenen gemacht hat. Ähnlich wie den Calvinismus, ne? Ja, und da hat der Neoliberalismus einiges erreicht, ne? Also, wir sind schon nur noch einen Schritt von der totalen Barbarei entfernt. Das ist nämlich wirklich so. Also, ich kann mich noch gut erinnern, es gab mal eine Zeit, da haben wir von Gerechtigkeit gesprochen, ne? Da fanden wir das ungerecht, dass ein Manager, was weiß ich, das 200-fache von einem Arbeiter verdient oder inzwischen ja wahrscheinlich das 2000-fache. Und wir haben immer von Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit geredet, ne? Also das Geld sollte gleichmäßig verteilt werden. Jetzt redet man nur noch von Leistungsgerechtigkeit, ne? Wir sind also nur noch einen Schritt von der Barbara entfernt, denn die Leistungsgerechtigkeit, da haben wir sich ja auch über Bord schmeißen müssen, ne? Also jetzt finden wir, dass alle Leute die Leistung erbringen, damit sind übrigens schon alle Behinderten raus, ne? Die dürfen ruhig fahren und verrecken, die sind ja nicht mehr im Gespräch. Also wir reden jetzt nur noch von der Gerechtigkeit, dass starke, leistungsfähige, gesunde Menschen, dass denen Gerechtigkeit widerfahren soll, also Leistung muss sich lohnen. Und das müssen wir natürlich auch über Bord werfen, weil es ja offensichtlich ist, dass die ganz reichen Menschen nicht durch Leistung reich geworden sind, sondern qua Geburt, ne? Da müssen wir also noch einen Kniff finden, dass wir auch die Leistungsgerechtigkeit über Bord werfen. Und die Gerechtigkeit endgültig beerdigen, ne? Also wenn man diese extreme soziale Ungleichheit, die ja in einen Neofeudalismus enden wird, das heißt, es gibt eine reiche Schicht, die sich aus sich selbst heraus ergänzt, ne, qua Geburt. Die dürfte 5% der Bevölkerung betreiben, wenn überhaupt. Und 95% Leute an der Armutsgrenze. Vielleicht sogar am Verhungern wegen Griechenland. Da muss man auch dieses Leistungsgerechtigkeitsideal über Bord werfen. Und ja, das wird nicht so einfach, ne? Da muss man den Neoliberalismus nochmal ein bisschen feintunen. Aber ich bin mir sicher, dass wir da einen Kniff finden, ne? Am einfachsten ist es halt, es einfach nicht zu thematisieren, dass Leistung nicht zum Aufstieg führt, sondern Geburt. Ne? Man hat ja die neofeudalistischen Strukturen jetzt auch endgültig total verhärtet, indem man die Erbschaft steuerfrei gestellt hat. Ne? In allen Ländern wird die Erbschaftssteuer ist ja abgeschafft. Sodass einer, der reich geboren ist, reich bleibt. Ne? Da braucht er sich keine Gedanken mehr drum zu machen. Ja, und das ist natürlich anti-egalitär, ne? Also wenn man sowas zurechtfertigt, muss man anti-egalitär ticken. Und das wird halt begründet damit, dass die reichen Menschen entweder von Gott auserwählt sind, das ist aber relativ out, ne? Das begründet man halt mit Intelligenzunterschieden, ne? Ja, die sind halt intelligenter, da muss man die Genetik einführen, ne? Da können ja genetische Gründe vorliegen. Da gibt es natürlich Ausreißer nach unten, ne? George W. Bush war weder intelligent noch gebildet, ist trotzdem amerikanischer Präsident geworden. Da kommt schon der Verdacht auf, dass das mit der Knete zu tun hatte, die er schon bei seiner Geburt vorgefunden hat, ne? Das sind ja Dynastien. Und ähnlich wie Kaiser- und Königsdynastien natürlich sich nicht durch übermäßige Intelligenz auszeichneten, zeichnen sich natürlich auch reiche Leute nicht durch Intelligenz aus, ne? Also, aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, da man es ja heutzutage nicht mehr religiös, sondern wissenschaftlich verbrämen muss, ne? Greift man halt vielleicht auf die Genetik zurück, da die Strategie wird echt gefahren, ne? Oder man legt komischerweise, wenn man über Hartz IV mit einer wahnsinnigen Aggressivität, denen ich den Butter aufs Brot gönnt, ne, sind die gleichen Kommentatoren, wenn es um reiche Menschen geht, plötzlich ungeheuer großzügig. Man sollte denen das doch gönnen, ne? Man sollte da doch nicht so missbilligend sein, dass es denen so gut geht. In Amerika wird gerechtfertigt, dass die eine wichtige Funktion hätten, ne? Das habe ich mal in einem Kommentar gelesen. Da stand allen Ernstes, den reiche Menschen haben folgende Funktion. Die sind halt so ungeheuer reich, dass sie wahnsinnig viel Knete übrig haben, ne? Und damit, die investieren sie ja schließlich in die Wirtschaft, und das ist die Funktion der reichen Leute. Und dafür sollte man ihnen doch ihr Kreuzfahrtschiff, ne, oder ihre Yacht und ihre Häuser und so alles gönnen, ne? Weil sie diese wichtige Funktion ja auch, das kostet ja Kraft, da muss man sich schon auf einer Yacht von erholen, ne? Geld zu verteilen ist nicht so einfach. Das habe ich wirklich mal im Artikel gelesen, in der amerikanischen Zeitung. Also es ist natürlich schwer, sowas zu rechtfertigen, aber der Hauptpunkt in unseren Medien ja auch konsequent durchziehen, es wird einfach nicht thematisiert, ne? Dass es in Deutschland eine reiche Elite gibt, die nicht arbeitet, die auch niemals arbeiten wird und einen beträchtlichen Teil der Ressourcen verbraucht, ne? Ohne zu arbeiten. Am besten ist, man thematisiert sowas nicht, das könnte ja böses Blut geben, ne? Ja, und es gibt also Leute, die an Anti-Egalitarismus ein großes Interesse haben, ne? Also es geht da eigentlich um zwei Dinge. Einmal so diese marxistische, wenn man alles auf die Wirtschaft reduziert, ne? Auf Reich und Arm, ne? Also wenn man die Gesellschaft in Reiche und Arme aufschließt, also aufgliedert, Trend also, und die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher, dann braucht man natürlich einen ideologischen Überbau, um das zu rechtfertigen. Aber wir wollen das hier, oder vielleicht ist es, wie gesagt, auch umgekehrt, das wissen wir ja nicht. Vielleicht ist der ideologische Überbau, gibt es den gar nicht, sondern vielleicht ist die Ideologie der Grund dafür, dass es so ist, ne? Also wir haben hier diesen Gegensatz von Marx und Weber. Das wissen wir nicht, ne? Können wir gar nicht wissen. Wie wollen wir das rauskriegen? Da muss man sich eine Überzeugung aussuchen. Ich switch da so ein bisschen hin und her. Vielleicht ist es ja auch eine Wechselwirkung, ne? Ich persönlich glaube schon, dass Glaubensvorstellungen die Realität verändern, ne? Also, es kommt eine neue Idee und die verändert die Welt, ne? Das ist schon Teil meiner Überzeugung. Ja. Und es geht allerdings nicht nur um Wirtschaft, das haben uns die Marxisten so ein bisschen das Gehirn verseucht, ne? Wir reduzieren immer alles auf die Wirtschaft, reich, arm, es geht natürlich um Macht, ne? Es geht vor allen Dingen um Macht, ne? Hierarchische Strukturen und hierarchische Strukturen, die sich natürlich mit reich, arm auch äußern, ne? Wer reich ist, der hat Macht automatisch, ne? Hierarchische Strukturen sind natürlich per Definition anti-egalitär, ne? Es geht die Mächtigen und die Machtlosen. Und hierarchische Strukturen sind natürlich nicht nur wirtschaftlich bedingt. Also wir können jetzt wieder die Frage stellen, sind die Leute reich, weil sie die Macht haben? Oder haben sie die Macht, weil sie reich sind? Auch diese Frage kann man natürlich nicht beantworten. Ne? Also das ist auch wieder eine Wechselwirkung. Ne? Also die Reichen haben den Staat okkupiert und plündern ihn halt aus, ne? Werden also immer reicher, weil sie die Macht sozusagen haben, ne? Sie können den Staat benutzen, um sich immer weiter zu bereichern. Und das tun sie ja auch konsequent. Ja. Und man sollte auch mit der Armut, also viele Kapitalismuskritiker gehen ja davon aus, dass das systembedingt ist, dass immer weitere Bevölkerungsschichten verarmen. Also, dass der Kapitalismus das gar nicht will, sondern irgendwie systembedingt halt machen muss. Da werden natürlich Menschen wieder von ihrer individuellen Verantwortung entbunden. Ne? Das ist ein typisch negativ linke Idee. Also, Linke hat, wie gesagt, die Tendenz, Sachen systemisch zu begründen und das Individuum von seiner Verantwortung zu entbinden. Nicht alle natürlich, aber doch viele. Ja, und George Orwell hat im Buch 1984 ganz gut auseinandergedröselt. Also es gibt dieses Buch, das der Folterer da geschrieben hat. Na, der, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, der zur inneren Partei gehört, mitgeschrieben hat. Da gibt es dieses Buch, das die Gesellschaft von 1984 analysiert. Und da stellt George Orwell die Theorie halt auf, dass die mechanische Produktion der Gesellschaft, nicht dem Kapitalismus, ein Problem gemacht hat. Fassen wir es mal so zusammen. Also die Menschheit ist in der Lage, dank der Mechanisierung und dank der Arbeitsteilung, ungeheure Mengen an Produkten zu produzieren mit ganz, ganz wenig Aufwand. Ne? Das wissen wir ja alle. Ich habe in meiner Firma gearbeitet im Studium. Da standen noch 5 Leute in der Halle. Ne? Wir haben also Videokassetten für ganz Europa produziert mit 5 Leuten pro Schicht. Ne? 3 Schichten, 15 Leute. Maximal automatisiert. Ne? Das waren keine Roboter, sondern Automaten, aber die haben ganz gut funktioniert. Ich glaube, 2 Roboter waren auch in der Linie. Und das kenne ich noch von einer anderen Firma, wo ich mal im Studium gearbeitet habe. Ein Roboter hat da Schütze, ne? Also das sind so Relais. Weiß ich nicht, der hat die zusammengebaut in einem Tempo, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir können durch Automatisierung und durch Arbeitsteilung, haben wir schon seit Jahrhunderten, die Möglichkeit, die Armut in der Welt zu beenden. Ne, die haben wir. Das ist überhaupt kein Problem. Wohlstand für alle ist überhaupt keine Utopie, sondern wäre morgen realisierbar. Ne? Das ginge ohne weiteres. Und das hat George Orwell ganz gut analysiert. Das hat er zu einer Zeit analysiert, da war die Automatisierung gar nicht so weit fortgeschritten wie jetzt, ne? Also 1984, aber bekanntermaßen 1948 geschrieben, ne? Aber zum Beispiel die Landwirtschaft, das wissen wir alle, ne? Mit 3% der Bevölkerung produzieren Lebensmittel für die restlichen 97%. Und zwar Lebensmittel so viel, dass wir mit Übergewichtsproblemen zu kämpfen haben, ne? Also reichlich. Und wenn wir dann die Produktion ins Kraut schießen lassen, dann passiert etwas, was George Orwell ja auch befürchtet hat. Nämlich, plötzlich sind alle Menschen wohlhabend. Ne, also, ne? Mit wenig Arbeit, sehr viel Wohlstand, und zwar für alle. Und das ist natürlich schwierig, wenn man eine machthierarchisches System aufrechterhalten will. Wenn man also anti-egalitär ist. Ne, Anti-Egalitaristen wollen ja Hierarchien, wollen ja Machtungleichgewichte und wollen also Hierarchien und Machtungleichgewichte. Das ist wichtig, ne? Die wollen also hierarchische Strukturen, die wollen die Macht, ne? Die Macht kann man ja nur haben, wenn die anderen machtlos sind. Anders geht's nicht. So, wenn jetzt alle Wohlstand haben, dann könnte man ja theoretisch, hat George Orwell völlig zu Recht gesagt, theoretisch könnte man ja Wohlstand für alle realisieren und trotzdem das Machtungleichgewicht aufrechterhalten, also die hierarchischen Strukturen. Praktisch geht das aber nicht. Nee. Denn wenn alle Menschen satt sind und zufrieden sind und Wohlstand haben, dann stellen sie irgendwann auch die hierarchischen Strukturen in Frage und versuchen sie abzuschaffen. Man kann also die Elite nicht mehr vor dem Pöbel schützen, wenn alle wohlhabend sind. Und deswegen muss die Produktion künstlich gedrosselt werden. Und George Orwell hat da 2 Methoden künstlicher Drosselung vorgeschlagen. Das eine ist diese faschistische Methode. Die Faschisten haben ja immer von zurück zur Scholle geträumt. Also die Mechanisierung zurücknehmen. Ne? Also wenn man die Mechanisierung zurücknimmt, dann könnte man natürlich die Produktion künstlich wieder drosseln und die Armut werde wieder einkehren. Das funktioniert aber nicht, ne, weil diese Mechanisierung ist weltweit eingetreten. Staaten konkurrieren miteinander, da kann sich keiner einfach ausklinken. Das hat noch nie funktioniert, aber der Romantik und so, der Versuch ist gemacht worden. Ne? Also die Leute haben schon gesagt, zurück zur Scholle, wieder mit dem Flug arbeiten. Ne? Und die gibt es auch immer noch. Ne? Es gibt immer noch Leute, die sind so antimechanisierungsmäßig unterwegs und wollen zurück in die Armut des Mittelalters. Ja, die zweite Möglichkeit ist, die Produktion halt künstlich zu drosseln. Ne? Das hat man ja in Wirtschaftskrisen gemacht. Ne? Man hat also eine Wirtschaftskrise inszeniert, dann die Produktion künstlich gedrosselt, die Fabriken einfach stillgelegt. Mit dem Ziel, Armut zu produzieren, das war jetzt kein Systemfehler, sondern das war also bezweckt. Ne? Und der dritte Versuch, der 1984 realisiert wurde, das ist der Versuch, der eigentlich immer noch am populärsten ist. Man vernichtet die Überproduktion in Kriegen. Ne? Also man führt ständig Kriege, wo man die ganze Überproduktion vernichtet. Lässt die Leute also sinnloses Zeugs produzieren, nämlich Waffen. Und hat auf diese Art Armut. Ne, also, das ist der amerikanisch-europäische Weg. Ne? Wir vernichten also eine große Teile unserer Ressourcen in völlig sinnlosen Kriegen. Oder auch einfach durch Rüstung. Der Krieg muss ja noch nicht mehr ausbrechen. Es reicht ja, Rüstungsgüter zu produzieren und wieder zu vernichten. Um die Armut zu erhalten. Ne? Die Armut ist aber das politische Ziel. Also, es ist kein Systemfehler des Kapitalismus, dass Armut entsteht, sondern es ist Zweck des Kapitalismus, dass Armut entsteht. Ne? Das ist der Sinn. Und warum ist das der Sinn? Nun, wir haben ja 68 gesehen, was passiert, wenn ein Großteil der Bevölkerung sichere Jobs hat und Wohlstand hat. Ne? Das haben die Mächtigen vor allen Dingen sicher sehr gut beobachtet. Das hat George Orwell eigentlich prognostiziert. Ne? 48. Aber 68 war es dann soweit. Ne? Aus irgendeinem Grund hat der Kapitalismus darauf verzichtet, die Produktion zu drosseln und richtig darauf losproduziert. Und es gab Wohlstand für alle, die Arbeit haben wir besser verdient. Ne? Es gab wirtschaftliche Stabilität, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Und die Leute haben rebelliert, ne? Ist doch klar. Ne, die haben gedacht, wieso, wirtschaftlich sind wir alle sehr egalitär, wieso gibt es hier eigentlich noch Machtungleichgewichte? Wie kann man die rechtfertigen? Die kann man ja nicht rechtfertigen, ne? Ja, und dann hat man angefangen, die Produktion brutal zu drosseln, ne? Und das macht man ja seitdem. Ich denke mal, weltweit wird immer weniger produziert, ne? Es wird oft gern vergessen, die armen Leute, die konsumieren ja auch immer weniger. Logo, ne? Die haben immer weniger Geld, konsumieren immer weniger. Und ich gehe mal davon aus, dass die weltweite Produktion von Industriegütern sinkt, ne? Also weltweit gesehen. Ja. So kann man Weltwirtschaftskrisen inszenieren, damit der Pöbel wieder in die Armut herabrutscht. Ne? Ja, und arme Leute, die ums Überleben kämpfen, ne, das ist so ein angenehmer Nebeneffekt. Die stellen erstens Hierarchien nicht in Frage und zweitens haben die überhaupt keine Zeit und keine Energie, um sich politisch zu engagieren. Ne? Dazu haben die viel zu viel Schiss. Ne? Ja, und deswegen hat Armut die wichtige Funktion, wirtschaftliche und vor allen Dingen Machtungleichgewichte zu stabilisieren. Das funktioniert ganz gut. Ja, also der Anti-Egalitarismus der Mächtigen hat dafür gesorgt, dass sowas wie 68 sobald nicht wieder passieren wird. Ne? Denn das ist noch so ein Denkfehler der Linke, die denken immer, die totale Repression führt zur Rebellion, aber es ist wahrscheinlich eher so, dass Wohlstand zur Rebellion führt. Ne? Stabilität, Instabilität führt eher dazu, dass man irgendwie versucht zu überleben und gar keine Energie mehr für Aufstände hat. Ne? Ja, also da gibt es Anti-Egalitarismus und mit einer Spielart des Anti-Egalitarismus habe ich mich schon auseinander, mit einer Spielart des Anti-Egalitarismus habe ich mich schon auseinandergesetzt, das ist der Kulturalismus. Den Podcast könnt ihr euch mal anhören, ne? Den hätte ich eigentlich auch Egalitarismus und Anti-Egalitarismus nennen können, ne? Als nächstes, also dieser Podcast ist hiermit zu Ende. Das wird ein ziemlich kurzer, aber ich spürte jetzt, ging jetzt um wirtschaftliche Ungleichheit, ne? Und wirtschaftliche Gleichheit. Ich lagere jetzt die ganzen Rechtfertigungen für und Machtungleichheit, ne? Ich lagere jetzt die ganzen Rechtfertigungen für wirtschaftliche Ungleichheit um Machtungleichheit oder den ideologischen Überbau. Ich weiß ja nicht, also nein, nochmal von vorne. Ich lagere jetzt den ideologischen Überbau oder die Ursache für Machtungleichgewichte und wirtschaftliche Ungleichgewichte noch in andere Podcasts sozusagen aus. Das wäre dann Egalitarismus 2 und Egalitarismus 3. Wobei 3 kann ich mit Kulturalismus kaum trennen, mache ich aber noch. Vielleicht sollte ich auch noch 4 machen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es jetzt Ursache oder Rechtfertigung ist, ne? Also ist es ideologischer Überbau oder ist es sozusagen der ideologische Untergrund, ne? Wir wissen es halt nicht. Ist es Ursache oder ist es Rechtfertigung? Also ich lagere das aus, das wäre einmal Gender, ne? Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, ne? Klassismus, Ungleichheit zwischen den Klassen. Dann mache ich noch einen Podcast zur Intelligenz, ne? Ungleichheit, Intelligenz, ne? Gibt es die überhaupt? Was ist Intelligenz? Und dann mache ich noch einen Podcast zum Rassismus. Obwohl, Rassismus habe ich, glaube ich, schon abgefrühstückt. Da gucke ich nochmal nach. Ich mache nur dann einen Podcast zu Rassismus, wenn ich den noch nicht abgefrühstückt habe. Ja, okay. Das wird jetzt ein etwas kürzerer Podcast, aber wie gesagt, ich habe mich auch nur um die wirtschaftliche Ungleichheit gekümmert. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaft-Podcast. Die Folge habe ich vergessen, da müsst ihr am Anfang gucken. Die Datei heißt auch so wie die Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat oder irgendeine Rückmeldung geben wollt, über die ich mich übrigens immer sehr freue, eilig-podcast.yahoo.de, eilig-podcast.yahoo.de. Ich lese die E-Mails garantiert, da könnt ihr euch drauf verlassen. Und wenn ich es interessant finde, dann beantworte ich sie auch. Ja, und red vielleicht mal in einer Zwischenfolge darüber. Nochmal eilig-podcast.yahoo.de. eilig-podcast@yahoo.de. Okay, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.